Wir kommen an den ganz großen Abschnitt Römer 3. Die Briefe des Apostels Paulus sind schwer zu verstehen. Und trotzdem haben diese Worte, die wir heute uns ansehen wollen, auch manchem Künstler die Pinsel geführt, wenn man in das Ulmer Münster, in diese schöne Kathedrale hineinkommt, dann ist gleich links nach dem Meßner Portal ein Gemälde in der Wand von den meisten übersehen, von Bartholomäus Zeitblom, einem Zeitgenossen der Reformation. Da ist Gott Vater zu sehen. Manche Leute sagen, man darf doch Gott nicht darstellen, wie er den gekreuzigten Jesus dem Betrachter entgegenhält. Schau, so viel bist du mir wert. Ein Motiv, das immer wieder von den Künstlern im Mittelalter aufgenommen wurde, und wenn wir Römer 3 aufschlagen, dann steht in der Mitte von Römer 3 dieser Vers 21, nun ist ohne Zutun des Gesetzes, der mündet in Vers 25, diesen Jesus, der erlöst hat, hat Gott für den Glauben hingestellt in seinem Blut. Das wollten die Künstler darstellen. Gott hat diesen Jesus in seinem Blut für euch dargestellt, damit euer Glaube daran fest werden kann, damit euer Glaube sich daran festmachen kann. Das ist ein Abschnitt, Römer 3, 21 und die folgenden Verse, der schon fast unmöglich zu übersetzen ist. Deshalb, wenn wieder mal eine der vielen neuen Übersetzungen auf den Markt kommen, ja ein ehrenhafter Versuch, immer wieder Versuch, die Bibel zu verdeutschen, ehrenhaft, aber etwas schwierig, weil die deutsche Sprache immer ärmer wird, höchstens noch aufgestockt durch ein paar englische Begriffe. Unser Bundeskanzler Adenauer ist mit 200 Worten ausgekommen. Das wäre für die Katrin ganz einfach, nicht? 200 deutsche Worte hat er seine ganze politische Wissenschaft bestritten. Und wenn Sie bei jungen Leuten die Sprache mal anhören, außer geil und stark oder sowas, wissen die gar nicht mehr arg viel, gell? Und da ist schwierig, wenn unsere Sprache verarmt, dass man dann die Bibel mit dem Reichtum ihrer Sprache richtig wiedergeben soll. Weil dann die jungen Leute sagen, das ist ein Begriff, den ich nicht verstehe, das ist veraltet, verstaubt. Deshalb schlage ich immer wieder einmal auf, wenn moderne Übersetzungen da sind, wie haben dies gepackt? Das ist für mich der Test. Römer 3, 21, 22, folgende. Ich lese Ihnen einmal vor, wie Walter Jens, der große Rhetoriker, Sprachprofessor von Tübingen, Römer 3, 21 übersetzt hat. Sie können es auf Ihrer Bibel dann verfolgen, den Luthertext oder was Sie an gute Nachricht vor sich haben. Jetzt aber, ihr Schwestern und Brüder in Rom, jetzt ist unabhängig vom Gesetz Gottes Gerechtigkeit, wie es die Schriften bezeugen, ans Licht getreten. Seine Gerechtigkeit, die erfahren wird im Glauben an Jesus Christus von allen, die ihm vertrauen. Die alte Zeit ist vergangen. Alle ohne Unterschied haben einmal gesündigt, Juden und Christen. Alle haben Gott die Ehre verweigert, die ihm gebührt. Aber nun werden alle ohne ihr Verdienst durch Gottes Gnade zu Gerechten. Dank der Erlösung durch Jesus Christus, der sein Blut für uns vergossen hat zur Vergebung der Sünden. Jesus Christus, ein Versöhnungsmahl, das zwischen Erde und Himmel allen Menschen zeigt, Gott kann vergeben. Also Sie merken, gewaltige, große Sprache, kurze Sätze. Mich hat das überzeugt, was der Walter Jens, der selber gar kein Christ sein will, aber gepackt war von der biblischen Sprache. wie der den Römerbrief übersetzt hat. Aber ich wollte Ihnen ja bloß deutlich machen, für mich ist dieser große Abschnitt, der schwierig zu verstehen ist, schwer zu übersetzen ist, wie wird der von modernen Übersetzern gestaltet. Aber vorher, bevor wir hier weitergehen bei Römer 3, müssen wir noch etwas zurückgehen. Denn es waren wieder zwei Fragen. Wir hätten doch miteinander gelesen, Römer 1, Gott hat sie dahin gegeben, Römer 1, Vers 24. Darum hat sie Gott in den Begierden ihrer Herzen dahin gegeben. Was soll denn das heißen? Sehen Sie, das ist wieder so ein Begriff, wo echt junge Leute sagen, was heißt denn dahin gegeben? Benutzen wir in unserer Sprache heute nicht mehr. Wir nicht mehr, aber als wir vor 4 Wochen in Südrussland waren, in der Ukraine, auf der Krim, da war eine alte Dame, die einst als junges Mädchen dort unten in der Ukraine lebte und jetzt noch einmal die alten Städten sehen wollte, die hat plötzlich gesagt, oh Herr Schäffbuch, Sie ahnen nicht, wir waren dahin gegeben. Wir waren dahin gegeben. Und dann hat sie erzählt, wie zuerst 1928 Stalin die Bauern weggeholt hat, nach Sibirien verschleppt hat, die Familien zurückgelassen hat. Und dann kamen die harten Auflagen der Getreideablieferungen, mehr als die Landwirtschaften überhaupt produzieren konnten. Und aus Angst vor dem stalinistischen Regime haben sie mehr abgegeben, als sie hätten abgeben können. Und es sind 3 bis 4 Millionen in der Ukraine dieser Kornkammer Russlands in den Jahren 32, 33 verhungert. Wir waren dahin gegeben. Und dann wurden wir, 41, nachdem die deutsche Armee gekommen war, alle abtransportiert nach Sibirien. Und dahin gegeben hieß für sie, nach uns hat kein Mensch gefragt. Für uns hat sich überhaupt niemand eingesetzt. Wir waren behandelt wie der letzte Dreck. Man hat uns überlassen unserem Schicksal. Verstehen Sie, das dahin gegeben. Wir waren so dahin gegeben. Ja. Und jetzt verstehen Sie, was eigentlich der Paulus meint. Dass Gott sagt, dann kümmere ich mich nicht um euch, wenn ihr den Dreck wollt, dann bleibt doch im Dreck. Es ist nicht eine besondere Strafe, sondern das, was die Christenheit seit Urzeiten gewusst hat aus der Bibel. Dass Gott den Adam und die Eva aus dem Paradies, aus der Gegenwart Gottes vertrieben hat. Die Christenheit hat sich immer zu Bewusstsein gebracht an den Portalen der Dome. Auch in Ulm, auch in Nürnberg, St. Sebald, St. Lorenz. Die großen Portale wird meist oben Gewölbung dargestellt. Die Erschaffung der Erde, schön und gut, die Pflanzen und die Tiere. Und Gott sah an, alles, was er gemacht hatte, war sehr gut. Und als Krönung den Menschen, Mann und Frau, der über die Tiere herrschen soll und über die Pflanzenwelt. Und Gott sah an alles. Und jetzt ruhte er, weil nichts mehr zu machen war. Und dann kommt der Absturz, dass der Adam und die Eva sich in Dreck drum kümmern, was Gott gesagt hat, und ihren eigenen Weg gehen wollen, von der Schlange versucht. Und dann treibt sie Gott aus seiner Gegenwart, es geht ja nicht bloß um die schönen Äpfel und Pfirsiche, sondern seiner Gegenwart weg. Der Cherub steht vor der Tür mit dem hauenden Schwert an den Portalen der Dome dargestellt. Und dann muss Adam im Schweiß seines Angesichts arbeiten und die Eva mit der Kindererziehung und ihr Sehen machen wird nach dem Mann sein. Und dann kommen auch die Verwirrungen und Spannungen in der Ehe von Adam und Eva, und dann kommt der Brudermord von Kain und Abel. Und die letzte Szene, die dargestellt wird an den Portalen, ist, wie Gott den Kain stellt: Wo ist dein Bruder Abel? In dieser dargestellten Bildgeschichte, im Mittelalter hatten sie ja meist keine Bibeln zu Hause, war das die Frage, mit der man in den Gottesdienst gehen sollte: Wo ist dein Bruder Abel? Ist dahingegeben. Wir sind in einer Welt, wo es mit den Ehen nicht mehr stimmt und zwischen Mann und Frau nicht mehr stimmt. Wir sind aus Gottes Gegenwart vertrieben. Gott hat sie dahingegeben. In Hass, Hader, Streit, Zank, Missgunst. Das waren die drei Abschnitte. Ich habe sie nochmal sozusagen indirekt erinnert, dass der Paulus spricht: Sie haben gewusst, dass ein Schöpfer ist, aber sie haben sie nicht geehrt. Sie haben Verhältnis Mann und Frau durcheinander gebracht und sie haben das Verhältnis von sich zu den Nächsten durcheinander gebracht. Dahingegeben. War die eine Frage, sie beantworten konnte, weiß ich nicht, aber ich danke für die Frage, dass wir nochmal dem nachgehen konnten. Zweite Frage: Hat jemand beunruhigt im Kapitel 2, der Vers 16? Kapitel 2, Vers 16. An dem Tag, an dem Gott das Verborgene der Menschen durch Christus Jesus richten wird, wie es mein Evangelium bezeugt. Ist das die gute Nachricht? Ist das Evangelium, dass Gott die Menschen richten wird? Da geht's uns doch durch und durch. Das kann doch nicht das Evangelium sein. Evangelium ist, euch ist heute der Heiland geboren, nicht? Aber es gehörte zum Evangelium des Paulus, dass einmal der Menschensohn kommen wird in Herrlichkeit und seine Auserwählten sammeln wird und die, die nicht zu ihm gehören und sagen: Herr, wir haben doch auch deinen Namen angerufen, wir haben doch in deinem Namen geheilt, wir haben doch in deinem Namen große Wunder getan, wir waren doch bei Pro Christ dabei, du hast uns bewirtet. Ich kenne euch nicht. Das gehört zum Kern des Evangeliums. Werden viele an jenem Tag, sagt Jesus, von jenem Tag kommen und sagen: Herr, Herr, tu uns auf, und ich werde sagen: Ich kenne euch nicht. Jetzt, was ist darin gute Botschaft? Wenn Sie aufschlagen, ich nenne Ihnen nur die Stelle, die Sie vielleicht dazwischen dazu schreiten: 1. Korinther 4 von Vers 1 bis Vers 5. 1. Korinther 4, 1 bis 5. Da sagt Paulus: Richte doch nicht in der Gemeinde. Kennen Sie das in Ihren Gemeinden, Hauskreisen? Da sagt man: Oh, sei schade, dass der dabei ist, der stört immer, der fragt so viel und der trägt überhaupt nichts dazu bei. Es wird so viel kritisiert und abgeurteilt, gerichtet. Und da sagt Paulus: Richtet nicht vor der Zeit. Wenn der Herr kommen wird, wird er ans Licht bringen, was im Verborgenen war. Ich richte mich auch selbst nicht. Mir ist zwar nichts bewusst, aber es hat keinen Wert. Wenn der Herr kommen wird, wird er mich für das loben, was lobenswert ist, und wird mir zeigen, was nicht lobenswert war. Hat gar keinen Wert. Das Evangelium ist, dass wir nicht einander so viel aburteilen müssen. Lass doch das Ding bleiben. Der Herr wird das Verborgene ans Licht bringen. Ich habe mir überlegt, wie ich es Ihnen klar machen kann. Ja, Jesus hat doch einmal erzählt von dem Pharisäer, der sagt: Herr, ich danke dir, lobe den Herrn, dass du mein Leben geordnet hast. Ich faste zweimal in der Woche, gebe einen Zehnten von allem, was ich habe. Dank dir, dass ich nicht so ein Ganove bin wie der Zöllner neben mir. Und der Zöllner konnte nur sagen: Herr, sei mir Sünder gnädig. Und da hat Jesus gesagt: Der ging hinab gerechtfertigt. Wer Buße tun kann vor Gott, ist besser dran als jeder, der einen riesen Zettel mit Erfolgen vor Gott ausbreitet. Aber ich stelle mir immer vor, wie der Zöllner, von dem Jesus nur erzählt hat, aus dem Tempel hinausging Und nach wie vor haben die Pharisäer gesagt, der Dreckskerl, dass er überhaupt im Tempel war. Da musste erst ans Licht kommen, dass Gott sagt, an dem habe ich Freude. Es gehört zum Evangelium, dass über vielen Menschen, die auch in der Gemeinde verachtet sind, plötzlich ein ganz großes Licht der Liebe Gottes aufgeht. Der Paulus sagt, ihr könnt mich verachten, so viel ihr wollt. Ich warte auf den Tag, wo der Herr ans Licht bringen wird, was mit mir los ist, dass er mich berufen hat. Wohl uns, wenn wir uns auf diesen Tag freuen können. Wir, die ja oft armselig sind, warte drauf, bis der Herr ans Licht bringt. Du bist ein Geliebter Gottes. Nebenbei, wir sollten uns nicht so genieren, immer wieder auch vom letzten Gericht zu sprechen, Glaubensbekenntnis, von dort er wiederkommen wird, zu richten, die Lebenden und die Toten, brauchen wir uns nicht genieren. Einer der größten Feinde des Christentums, der französische Philosoph Rousseau, der nichts geglaubt hat, gesagt, wer was von Gott zu wissen meint, der ist intolerant. Kein Mensch weiß, was genau ist von Gott. Aber er hat gesagt, eines wissen wir alle, Hinterkopf sozusagen, dass einmal alle Ungerechtigkeit ans Licht kommen und bestraft werden muss. Und alles Gute, das wir getan haben, für das wir noch nicht belohnt worden sind, belohnt werden muss. Hat selbst ein Gottesleugner gesagt, dass das im Hinterkopf, muss doch mal so sein, was ich der Oma getan habe, meine guten Taten müssen doch mal irgendwo belohnt werden. Und der Honecker und der Adolf Hitler müssen doch noch mal erst richtig bestraft werden, die haben sich davon gestohlen. Also ist in der Seele der Menschheit irgendwo eingraviert, so fremd ist das gar nicht. Aber der Paulus sagt in meinem Evangelium stets, dass erst ans Licht kommt, wer Jesus ist, der Herr der Welt, und wer vor ihm bestehen kann und wen er annimmt. Ich freue mich auf den Tag, wo Jesus mich Sünder in der Ewigkeit annehmen wird. Gehört zum Evangelium. Aber jetzt kommen wir ans Kapitel 3. Endlich. Zu jeder deutschen Rede gehört eine lange Vorrede. Aber es war bloß Anknüpfung an gestern, damit wir uns wieder warm laufen. Und jetzt Kapitel 3. Sie sehen, es geht gleich los mit der Frage der Juden. Was haben dann die Juden für einen Vorzug? Oder was nützt die Beschneidung? Wenn es so ist, dass alle Menschen Sünder sind und dass selbst auch die Juden, so hat man im Kapitel 2 ab Vers 17, wenn sie sich aufs Gesetz verlassen, auch ihre Fehler haben, da ist manches Manko in ihrem Leben. Was für einen Vorzug haben sie dann? Was nützt dann, Jude zu werden? Ich habe es bewusst so formuliert, was nützt es, Jude zu werden? Denn das steckt hinter dem der zweiten Hälfte von Vers 1. Damals sind sehr viele Juden durch die Lande gezogen, habe gesagt, auch wenn er nicht aus dem eine jüdische Mutter habt, ihr könnt Jude werden, wenn ihr euch beschneiden lasst, wenn die Männer an ihrem eigenen Körper die Einritzung, die Kerbung haben, dass sie zu diesem besonderen Volk gehören, dass diese Art der Zugehörigkeit, des Zugehörigkeitszeichens hat. Sogar Christen, nachzulesen, Apostelgeschichte 15,1, Apostelgeschichte 15,1, gab es manche Christen, die durch die Lande gezogen sind und gesagt haben, wenn ihr richtig Christ sein wollt, wenn ihr richtig zum Volk Gottes gehören wollt, müsst ihr euch wie die Juden beschneiden lassen, dann müsst ihr wirklich dazugehören. So wie manche Leute heute die Glaubigen irre machen, also dein Glaube ist noch nicht echt, wenn du nicht, was wird denn gesagt? Großtaufen lässt, und wenn man sich großtaufen lässt, sagt man, das ist alles noch kein Wert, es muss unter fließendem Wasser sein, Und wenn das passiert ist, sagt man, das hat alles noch keinen Wert, du musst unter fließendem Wasser bei Sonnenaufgang dich taufen lassen. Aber musst ganz gewiss sein, dass auch ein gläubiger Pfarrer dich richtig tauft. Also, diese Gesetze, die immer aufgestellt werden, was es dann sein muss, damit es ganz richtig ist. So haben die damals gesagt, wenn du ganz richtig zum Volk Gottes gehören willst, musst dich beschneiden lassen. Und da nimmt Paulus diese Frage auf, was haben denn die Juden für einen Vorzug, wenn die auch Fehler machen, wenn deren Leben nicht vollkommen vor Gott ist? Was nützt dann, diese Aufforderung aufzunehmen, sie beschneiden zu lassen? Antwort: viel in jeder Weise. Es ist ein Vorrecht, zum Volk Israel zu gehören. Denn zum Ersten, ihnen ist anvertraut, was Gott geredet hat. Wunderbar. Es ist das Vorrecht des Volkes Gottes. O Israel, du Volk, du geliebtes Volk Gottes, was für ein Volk bist du, dem Gott seine Nähe schenkt, dem Gott so nahe ist, so oft wir ihn anrufen. Israel, wer ist dir gleich? Wer Israel antastet, tastet meinen Augapfel an, steht bei den Propheten. Dieses Israel hat ja als Kernbekenntnis das Schema Israel, höre Israel, der Herr dein Gott ist ein einiger Gott. Nachzulesen, 5. Mose 6, eine der großen Kernstellen ab Vers 1. Gott hat dir mitgeteilt seinen Willen. Und dann kommt plötzlich dieser Ruf des Mose, der heute noch in Synagogengottesdiensten aufgenommen wird. Schma Israel, das ist fast wie ein Gruß in Israel. Schma Israel, Schma! Da übertönen sich beinahe zu Beginn des Synagogengottesdienstes. Und besonders, wenn jetzt so viele Umsiedler aus Russland kommen, russische Umsiedler, da klingt es eine halbe Stunde lang, Schma! Ein Jubelruf, wie der Ruf des Bräutigams. Höre! Gott hat uns sein Wort gegeben, dass wir was hören können. Wir können was über Gott erfahren. Und plötzlich begreifen sie den ganzen Jubel, etwa von Psalm 119. Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Deine Worte sind mir lieber als Edelstein. Wer dein Wort hat, ist wie einer, der eine große Beute bekommt. Marc Chagall, der aus dem Judentum kommende Künstler, hat immer wieder Rabbinen dargestellt, besonders eindrücklich ein Rabbi, so in einem galizischen Dorf, bei einem Pogrom, die Dörfer hinten, die werden die Häuser, die Synagogen verbrannt, Kosakeneinfall, und er birgt seine Rolle, die Torah-Rolle, das Wort Gottes. Und wenn sie mir alles kaputt machen, das Wort lasse ich mir nicht nehmen. Was hat es für einen Vorteil, Jude zu sein? Die haben das Wort. Und wie sie es haben. Ich habe Ihnen schon gesagt, als rechter Jude kann man die Bibel auswendig. Dass man über sein Gesetz nachsinnen kann, auch in Nachtstunden, nicht extra noch die Nachttischlampe anmachen muss und die Bibel vorholen, sondern das Gesetz in meinem Herzen. Ihnen ist anvertraut, was Gott geredet hat. Paulus legt Wert sogar auf die Vokabel, auf den Begriff, ihnen ist anvertraut. Ist wunderbar von Luther übersetzt, das griechische Wort richtig wiedergegeben. Zu treuen Händen ist es ihnen gegeben. Denken Sie an den Rabbin, der das Wort Gottes mit zu treuen Händen. Wache über dem Wort. Und jetzt geht's weiter. Aber manche haben doch das Wort Gottes gar nicht gehalten. Wenn Sie meiner Bibel brauchen, bis nach links hinübergehen, die Spalte, Kapitel 2, Vers 18. Du kennst seinen Willen und prüfst, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist, was das Beste ist. Und dann heißt, du lehrst andere und lehrst dich selber nicht. Du predigst, man solle nicht stehlen. Du stiehlst, du sprichst, man soll nicht Ehe brechen. Du brichst die Ehe. Was nützt es, wenn Gott Menschen sein Gesetz, seine Ordnungen, seine Hausordnung anvertraut? Die halten sich nicht danach. Dieser Frage geht Paulus jetzt nach. Dass einige von euch nicht treu waren, nicht zu treuen Händen das bewahrt haben. Was liegt daran? Sollte ihre Untreue Gottes Treue aufheben? Das bleibt dabei, dass Gott Israel sein Wort anvertraut hat, auch wenn es liberale Juden gibt und gleichgültige Juden. Der begabte Professor Wolfsohn der Bundeswehr-Universität München sagt, ich bin Jude, ich hatte eine jüdische Mutter. Aber schert mich ein Dreck der Synagogengottesdienst, ich möchte zu keiner Synagogengemeinde gehören. Bin von Geburt Jude, aber das Wort Gottes schert mich ein Dreck. Was liegt's daran, sagt der Paulus, bleibt dabei, dass diesem Volk das Wort Gottes anvertraut wurde. Und jetzt kommt eine sehr diffizile Äußerung, das können wir beinahe überspringen. Das sei ferne, dass ihre Untreue Gottes Treue aufhält. Es bleibt vielmehr so, Gott ist wahrhaftig. Und alle Menschen sind Lügner, das steht schon in Psalmen, er möchte ja die Bibel ernst nehmen, damit du Recht behältst in deinen Worten und siegst, wenn man mit dir rechten will. Einwand, aber wenn es so ist, dass unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit erst ins Licht stellt, was sollen wir sagen? Ist dann Gott nicht ungerecht, wenn er zürnt? Ich rede nach Menschenweise. Ich argumentiere jetzt, wie ihr dauernd argumentiert. Aber wenn die Menschen untreu sind und dadurch noch besser rauskommt, wie Gott allein treu ist, aber wir Menschen nicht, ist doch wunderbar, dann ist das der beste Gottesdienst, die beste Verherrlichung Gottes, dann wollen wir in den Welt, in den Tag hinein sündigen, dann kommt Gott groß raus. Ich rede nach Menschenweise und Ende ist, lasst uns, deren Verdammnis ist gerecht. An diesem Strang macht der Paulus nicht weiter, aber Sie merken, er argumentiert mit Leuten. Ich könnte es weglassen, weil das heute nicht mehr die Argumentation ist. Es gehört bloß zum Gesamtzusammenhang. Was sagen wir denn nun? Haben wir Juden einen Vorzug? Fällt Ihnen was auf bei dieser Formulierung? Wir. Paulus rechnet sich mit zum Volk Gottes. Und schreiben Sie den Rand hin, Römer 9, 1, FF 1 folgende. Da ist großartig, wie Paulus diese Strippe aufnimmt. Ich sage die Wahrheit, Römer 9, 1, in Christus und lüge nicht. Mein Gewissen bezeugt's mir im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Kindschaft gehört, die Herrlichkeit, der Bund, das Gesetz, der Gottesdienst, die Verheißungen, von denen die Väter herkommen, aus denen Christus herkommt. Jetzt geht's gar nicht mehr, bloß ihnen ist das Wort Gottes anvertraut. So die ganze Herrlichkeit, die Israel gehört, der Bund und der Gottesdienst, Sabbat-Gottesdienst und die Herrlichkeit, die Schechinah Gottes und die Väter Abraham, Isaac und Jakob und David. Und Christus kommt auch aus diesem Volk, mein Volk. Was sagen wir nun dazu? So fängt Vers 9 an. Haben wir Juden einen Vorzug? Keinen, gar keinen. Denn wir haben soeben bewiesen, dass alle Juden wie Griechen unter der Sünde sind. Jetzt wird es immer schwieriger. Paulus sagt nicht, dass wir alle Sünder sind, Juden und Griechen, dass wir alle gesündigt haben, sondern dass wir unter der Sünde sind. In der Schule haben wir einst, in der Grundschule, auch schon im Kindergarten, Ringkämpfe gemacht. Da gab es schon so Brocken, die zwar gleich alt waren wie ich, war damals schmaler Hering, aber die sind schon damals auf 2 Zentner zielstrebig zugegangen. Wenn die einen in den Schwitzkasten genommen haben und dann auf den Boden geworfen haben und zum Zeichen ihres Sieges sich sieghaft auf mich gelegt haben, dass man kaum mehr Luft bekam, dann war ich unter denen, gell? Dann war ich unterlegen. Und so spricht Paulus von der Sünde. Die Sünde ist nicht etwas bloß, was man hier und da tut. Es ist eine Panne. Leute, wir sind unter der Sünde. Fast eine kosmische Macht, fast. Interessant, Apostel Paulus redet ganz selten vom Teufel, Satan, Versucher, Petrus viel öfter, Jesus viel öfter. Paulus an 2 Stellen, da wird den Satan in Kürze unter die Füße treten, aber Paulus spricht von Mächten und Gewalten unter dem Himmel, von den bösen Geistern, wie wenn das eine geballte kosmische Macht ist, die uns zu Dingen zwingt, die wir gar nicht tun wollen eigentlich. Nachher Kapitel Römer 7, wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute finde ich, das, was ich eigentlich gar nicht will, das tue ich. So spricht Paulus von der Sünde, wir sind doch unter der Sünde. Und all das, was ich vorher gesagt habe, Kapitel 2, dass die moralischen Menschen, die andere aburteilen, was die machen es ja selber, die sagen, ist nicht auch noch was Gutes drin, aber sich von Gottes Güte nicht zur Buße leiten lassen. Die Juden, die das Gesetz wissen und doch das Gesetz nicht einhalten, wir sind alle unter der Sünde. Wie gesagt, fast eine kosmische Macht. Oft wird schon der Begriff der Sünde verglichen, dargestellt, deutlich gemacht mit dem Sund. So wie in Stralsund die Strela vor den Toren von Stralsund so einen Meeresarm bildet, 500 Meter. Bis zum nächsten Ufer. So wie im kleinen Sund da bei Dänemark. Länder, die sicher mal in Urzeiten zusammengehört haben, getrennt sind. Wird gesagt, sind wir von Gott getrennt. Mich hat das Bild vom Sund nicht mehr überzeugt, seitdem ich in Stralsund war. Über den Sund kann man beinahe drüber spucken. Wenn wir bloß so von Gott getrennt wären, könnten wir da uns sagen, lieber Gott, hier bin ich. Gell? So arg schlimm wäre das gar nicht. Stralsund Ost, Stralsund West, überbrückt durch eine Brücke. Deshalb, mir gefällt das Bild nicht, sondern ich lasse mir von Germanisten sagen, Sprachwissenschaften, das deutsche Wort Sünde kommt von sondern, absondern. Absonderung. Manchmal auch absonderlich, merkwürdig. Wir sind getrennt vom Nächsten, abgesondert. Manchmal sogar in den glücklichsten Ehen werden wir einander fremd. Man kann in der Jugend begeisternde Freundschaften erleben. Und wenn sie mal 70 Jahre werden, denken sie mit dem, mit dem ich so innig befreundet war, haben wir schon 50 Jahre keinen Brief mehr geschrieben. Es gibt Absonderung unter Menschen. Aber schlimmste Absonderung ist, dass der Mensch von Gott abgesondert ist, abgeschottet. Ich durfte vor 2 Jahren hier in Eitlingen am Sonntagmittag eine Bibelstunde halten, die mir selber bei der Vorbereitung Lichter aufgesteckt hat. Und an dem Thema mache ich seitdem, muss ich immer wieder weitermachen. Dass nämlich Jesus gesagt hat, Matthäus 16, wer mir nachfolgen will, wer zu mir gehören will, der verleugne sich selbst. Da, wo es um uns selbst geht, da merken wir vielleicht die Macht dieser Sünde am stärksten. Es geht mir nicht mehr egal, was Gott sagt. Ich will jetzt das. Und mein Körper und meine Fantasie verlangt jetzt das. Ich hätte das gerne. Was Gott befohlen hat, was Gott für richtig ansieht, ist mir gar nicht so wichtig. Und was der Mensch neben mir braucht, ist mir jetzt ganz egal. Ich möchte zu meinem Recht kommen. Im Grund genommen ist doch hinter allen schlimmen Sünden mein Ich. Wenn ich gern etwas hätte, den größeren Wagen, mehr Einkommen, mehr Ehre, mehr Anerkennung, mehr Verständnis von meinem Lebensgefährten. Ich! Da muss ich nicht anderen gleich morden, aber verstehen Sie, warum der Paulus, anhalb von Jesus gerufen war, Galater 2, Vers 20 sagt, ich lebe, nein, nicht ich, sondern Christus lebe in mir. Ich habe damals bei jener Bibelarbeit erzählt von dem Pfarrer Oberlin, den man im Steintal im Elsass den Papa Oberlin genannt hat, weil er so für seine armen Gemeindeglieder gesorgt hat dort im Steintal. Und als die Französische Revolution losgebrochen war, 1789 und dann 1793 die Revolution sich stabilisiert hat, ist von Frankreich, von Paris aus ein Edikt gekommen an alle Gemeinden, auch an alle Kirchengemeinden. Die Pfarrer, die noch übrig sind, sollen am kommenden Sonntag gegen die Tyrannen predigen. Und Oberlin hat den Erlass vorgelesen, hat gesagt, wir haben Befehl von Paris gegen die Tyrannen zu predigen. Das will ich tun, liebe Gemeinde. Der schlimmste Tyrann, den wir kennen, ist mein Ich. Der befiehlt mir dauernd Dinge, die Gott nicht freuen, die meinen Mitmenschen stören, die eigentlich meinem Leben schaden. Ich bin unter dem Zwang des Ich, was ich gut herauskommen muss, was ich haben möchte. Und dann hat er gegen diesen Tyrannen des Ich gesprochen. Der Liederdichter Allendorf hat das schöne Lied gedichtet, Herr, habe Acht auf mich. Da heißt eine Strophe, töt in mir mächtiglich, er habe Acht auf mich, töte in mir mächtiglich. Und jetzt denkt man, wie geht's weiter? Mein Hass, meine Gier, mein Eigensinn, meine Ehrsucht. Töt in mir mächtiglich die Eigenliebe. Die Eigenliebe. Wenn es bei mir heißt, das darfst du nicht gefallen lassen. Jeder Mensch ist so viel wert, wie er sich gefallen lässt. Geht's um die Eigenliebe, eigene Stolz. Und jetzt möchte ich Sie einfach mal auf die Fährte setzen, wie oft im Neuen Testament gesagt, haltet euch nicht selber vor klug. Ein jeder lebe so, wie es der Gemeinschaft in Christus entspricht, heißt Philipper 2. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Wenn ihr schon mit Jesus verbunden seid, denkt nicht so viel an euer Selbst. 2. Korinther 5, dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig worden, dass über Tod und Leben der Herr seid, dass keiner von uns für sich selber lebt. Römer 14, Leben wir so, leben wir dem Herrn. Keiner von uns lebt sich selber. Für mich ist am ergreifendsten, wenn Paulus über seinen Schüler Timotheus schreibt im Philipperbrief: Ich habe keinen, der so sehr für euch sorgt. Und dann sagt er erschreckend: Denn sie suchen, ich habe keinen, der so ganz meines Sinnes ist, der so herzlich für euch sorgen wird, denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Ich finde immer, wir sollten nicht so pauschal von der Sünde reden, sondern jetzt mal eine Zeit lang von dem sprechen, meine Selbstliebe, meine Eigensucht. Die ist bei Juden und Griechen da, und unter dieser Gewalt sind wir. Diese Eigenliebe, die sondert uns ab. Das ist gleich 45, deshalb darf ich nochmal zurückgreifen. Juden und Griechen, aber zuerst die Juden, ja, liebe Zeit, die haben doch das Gesetz, die wissen, was vor Gott recht ist. Gibt's da auch Selbstliebe? Ja, sagt Jesus. Denkt an den Pharisäer, von dem ich euch erzählt habe. Herr, ich danke dir, dass du mein Leben so geführt hast, dass ich nicht so ein Ganove bin wie der Zöllner daneben. Was für eine Selbstliebe. Natürlich dabei, lieber Gott, ich danke dir. Aber es kann auch im Dankgebet gegen Gott eine ungeheure Selbstliebe drinstecken. Und auch eine Selbsttäuschung. Dass man gar nicht mehr merkt, wie viel man schuldig geblieben ist, wie viel Lieblosigkeit im Leben ist, dass man bloß immer die Erfolge sieht. Deshalb ist das, was der Paulus hier dogmatisch sagt, lehrhaft, im Grunde genommen dasselbe wie das, was der Bergprediger Jesus gemacht hat. Das Gesetz ist wunderbar. Ihr habt gelesen, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Aber wer schon seinen Bruder hasst und zu ihm Racha sagt, du Nichtsnutz, der da ist schon gemordet. Natürlich ist Gesetz wunderbar, sollst nicht Ehe brechen. Aber schon wer seine Augen spielen lässt und denkt, das wäre doch auch was für mich gewesen oder wäre was für mich, hat schon die Ehe gebrochen. Sehen Sie die Gefahr der Selbsttäuschung, dass ich sage, ich habe doch noch nie was Böses getan. Wissen wir ein Beispiel, dass Jesus einem Menschen begegnet, wunderbar, ein Mensch, an dem Jesus sah ihn an, liebte ihn, der gesagt hat, ich habe das ganze Gesetz gehalten, Vater und Mutter geehrt. Ich habe alles Nächsten geliebt. Und dann fragt Jesus, dann könntest du doch mal deinen Bauernhof verkaufen, deinen Besitz, und das Geld den Armen geben. Da ging er weg, traurig, denn er hatte viele Güter. Der hat sich's doch selbst vorgemacht. Ich bin perfekt, ich halte das Gesetz bis zum TZ. Aber wenn wir uns nicht von Jesus zeigen lassen, wie er über uns denkt, kommt es gar nicht zur Erkenntnis der Sünde über dem Gesetz. Und das Gesetz, wir sind doch anständig. Entschuldigung, wir Christen, wir sind doch Vorbild für andere. In unserem Leben ist doch alles in Ordnung. Und dann sieht man hinter die Fassade und sieht die ganzen Erbschaftsgeschichten bis hin zu den frömmsten Familien und sieht den Hass und die Angst der Schwiegertochter vor der Schwiegermutter und die ganzen Spannungen, die menschlichen. Wir können uns am Gesetz sagen, ja, ich tue so viel Gutes, was ich schon wieder überwiesen habe das letzte Mal. Dass die Sünde lässt gar nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und deshalb versucht der Paulus zu beweisen, in dem, was wir jetzt langes und breites uns angesehen haben, versucht zu beweisen, wir sind unter der Sünde. Und jetzt folgt ein ganz langes Zitat, eine Zusammenstellung, fast eine Perlenschnur von verschiedenen Bibelzitaten. Oder Paulus sagt, nehmt doch das ernst. Euch ist das Wort Gottes anvertraut in Psalmen und bei Propheten und da steht, da ist keiner, der nach Gott fragt, da ist keiner, der Gutes tut, Psalm 50, Otterngift ist unter ihren Lippen, Psalm 10, ihr Mund ist voll Fluchen, ihre Füße eilen, Blut zu vergießen, Sprüche 1, den Weg des Friedens kennen sie nicht, Jesaja 3, 59, keine Gottesfurcht bei ihnen, Psalm 36. Euch ist anvertraut, was Gott gesagt hat. Nämlich einen Spiegel, der euch deutlich machen soll, was mit euren Lippen los ist, mit euren Augen los ist, mit euren Herz los ist. Steht schon in der Bibel. Ich bin nicht ein Matigmacher, sondern euch ist anvertraut, was im Wort Gottes steht. Wir wissen, was das Gesetz sagt. Das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, damit allen der Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Betrifft dann auch die Heiden, alle Welt. Weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor Gott gerecht sein kann. Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Wir dürfen die Gebote vornehmen als Checkliste, so wie mein VW-Sachbearbeiter da mit seiner modernen Apparatur, die irgendwo an eine Kontaktstelle in meinem Golf hinhält, und dann sagt, sie brauchen neue Bremsen, sie brauchen Ölwechsel und all die Defizite plötzlich da sind. So dürft ihr das Gesetz nehmen von Gott, so wie Jesus die Bergpredigt benutzt hat, damit wir erkennen, der Ruhm ist nicht, sondern die Checkliste, wo ich bedürftig bin. Und jetzt kommt das herrliche Evangelium, mit dem wollen wir in 15 Minuten weitermachen, also in 5:05. Nun ist aber ohne Zutun gesetzt die Gerechtigkeit geoffenbart. Hochachtung, dass so lange durchgehalten haben. Also, Pause, nachher sich. Und in Vers 9 wird sie aufgenommen. Was sagen wir nun? Haben wir Juden einen Vorzug? Gar keinen. Vorher, Vers 1, sehr viel Vorzug. Wie gehört anvertraut ist, der kann durch Gottes Wort mehr erkennen. Eine Horizontöffnung durchs Wort Gottes. Aber wenn es um die Sünde geht, haben wir überhaupt keinen Pluspunkt, keinen Vorteil. Und mir ist das gekommen, was wir heute Morgen erlebten. Der Ablauf ist nicht mehr gegangen, die Spülmaschine ist nichts mehr abgelaufen, ist alles stehen geblieben. Bei dem heißen Wetter hat irgendwo ein Rohr blockiert. Und wir haben Flaschner geholt, Installateur, der hat da getriebelt, nicht geklappt. Zuerst bin ich dran gegangen, habe alle Verschlüsse aufgeschraubt. Und dann, als die Schweinerei am größten war, hat meine Frau gesagt, komm, lass mich auch mal sehen. Und hat da hineingeschaut und dann hat sie gesagt, komm, da muss ich meine Brille holen, damit ich besser sehe. Und dann hat sie allerdings sehr genau gesehen, den ganzen Dreck. So ist, wenn wir das Wort Gottes haben. Wir sehen genauer, was denn? Dass wir unter der Sünde sind. Verstehen Sie? Deshalb zitiert Paulus dann ab Vers 10, x Schriftzitate, ihr müsst doch merken, ist doch offenkundig, dass ein, jetzt können wir was anderes nehmen, als was der Paulus zitiert, dass ein Saul von Gott geliebt, eines Hauptes höher als alles Volk, die größte Dummheit macht und sich an Gott vergeht. David, er war bräunlich und schön, geliebte Gottes, und Samuel goss das Ölhorn über ihn, du bist der Gesalbte des Herrn. Und nachher macht er die größten Torheiten mit den Kriegen, Blut an seinen Händen, Ehebruchsgeschichte, Uriah, Bathseba. Wenn ihr die Schrift ernst nehmt, seht ihr, dass wir unter der Sünde sind. Der David wollte doch nicht ein Sünder sein. Der wollte doch dem Herrn folgen. Lesen Sie die Psalmen. Da ist eine Macht in uns drin, dass der David auf dem Dach seines Schlosses steht und denkt, ha, das wäre doch auch was für mich. Also, verstehen Sie? Für mich, die ich sucht selbst bei frommen Leuten, wir sind unter der Sünde. Paulus kann später immer wieder mein Fleisch in mir, da meint er nicht Knochen und Fleisch, sondern in so wie ich gebaut bin, ist so viel Selbstsucht, da ist die Sünde, die hockt drin, die hat das alles infiziert. Sag ich immer, unser ganzer Körper ist kontaminiert, dieser schöne deutsche Ausdruck, vergiftet von Sünde, von Ichsucht. Also, was haben Sie in Vorzug? Ja, Sie sehen genauer, Sie müssten eigentlich genauer sehen, aber Sie sehen noch nicht mal richtig genau, dass wir unter der Sünde sind. Und jetzt wollte ich mit Ihnen eigentlich viel mehr besprechen, was Kapitel 1, Vers 28 ein Stichwort steht. Nochmal zurück zu Kapitel 1, Vers 28. Sie haben es für nichts geachtet, Gott zu erkennen. In diesem ganzen Durcheinander dürfen Sie und dürfen wir, die wir den lebendigen Jesus haben, dürfen wir erkennen. Schönste Wort, wo erkennen, die schönste Stelle, wo es aufgenommen ist, im hohen priesterlichen Gebet. Jesus betet zu seinem Vater, Johannes 17. Das aber ist das ewige Leben, Einbruch der Welt Gottes, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Die Welt achtet es für nichts, Gott zu erkennen. Und wir wissen, das ewige Leben, Gott in seiner Gerechtigkeit zu erkennen. Und ich wünsche, dass in den nächsten 35 Minuten uns das geschenkt wird. Ein bisschen Durchblick, ein bisschen Erkenntnis dafür, was Gott uns in Jesus schenkt. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes, ohne das Gesetz dazu etwas getan hat, denn durchs Gesetz, vorausgehender Vers, kommt Erkenntnis der Sünde. Das Gesetz ist die Checkliste, die Prüfliste. Wo stimmt's bei mir nicht? Wo sind meine Gefahrenstellen? Die sind bei uns unterschiedlich. Der eine hat's mit Habsucht, mit dem Geld. Wir Schwaben haben's mit dem Geld. Wir können ja so schlecht schwimmen, weil wir beim Schwimmen so machen müssten. Wir machen immer so. Also deshalb, Frau Kump, wir Schwaben machen es so. Also, beim anderen ist seine Fantasie, beim dritten ist, dass er zu viel schwätzt, dass er nicht bei der Wahrheit bleiben kann. Das Gesetz gibt Erkenntnis der Sünde. Aber nun ist, ohne dass das Gesetz etwas getan hat, die Gerechtigkeit Gottes, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, geoffenbart. Jetzt kann man etwas erkennen. Wie wenn an einem Tag, an dem Wolken dunkel ist, plötzlich ein Sonnenstrahl durchbricht, die Wolken aufreißen. Es ist etwas offenbart, die Gerechtigkeit Gottes. Und Gott gebe, dass auch wir etwas sehen in diesen Tagen. Sie ist bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Das ist das, was ich immer wieder versucht habe, bisher schon zu sagen, das ist eine Eigenart bei Paulus. Das sagt, wovon er redet, ist nicht seine Erfindung, sondern im Grund genommen hätten wir doch schon längst draufkommen können bei 5 Büchern Mose und bei den Propheten. Da ist doch alles prallvoll von der Gerechtigkeit gesprochen. Wir werden morgen Kapitel 4, etwa von Abraham reden, wie Abraham sein Glaube zur Gerechtigkeit gezählt wurde. Oder Jesaja 45, im Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Jesaja 50, der Herr ist, der mich gerecht spricht. Die Gerechtigkeit Gottes, eine ganz eigenartige Geschichte, die vielen noch gar nicht so aufgefallen ist. Als Volk Israel ganz in der Nähe Gottes war, Gott ist auf dem Berg Sinai dem Knecht Mose begegnet und hat ihm die Grundlagen für den Bund gegeben. Und unten am Berg sagen die, der kommt nicht mehr. Jetzt Israel, macht dir einen Gott, wir brauchen einen Gott. Ohne Gott können wir nicht durch die Wüste gehen. Wir kommen auch nicht mehr zurück. Wir brauchen irgendwas Religiöses, ein Zeichen, zu dem wir aufschauen können. Und da bastelt Aaron diesen Götzen, diesen Stier, das Kalb. Und dann kommt Mose vom Berg, zerschmettert die Tafeln des Bundes und sagt, Herr, das Volk hat eine furchtbare Sünde getan. Aber mach sie nicht kaputt. Lieber tilge mich aus dem Buch des Lebens und lass sie leben. Nimm mich, ich bin dein Knecht, aber lieber habe ich mein Leben verwirkt und ich mache stellvertretend für das Volk, dass du mich auslöscht, aber lass sie leben, bitte. Und da sagt Gott, ich will die Sünde heimsuchen, wenn der Tag gekommen sein wird. Nachzulesen, 5. Mose 34. Der Tag kommt, Mose, ich kann dich nicht brauchen. Du bist noch nicht einer, dem man die Sünde der Welt aufladen kann. Aber es kommt einmal. Es ist wie so eine erste Ankündigung. Die Bibel ist voll davon, dass Gott Sünde straft, der gerechte Gott, und doch dafür sorgt, dass die Sünder frei werden. Es bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Jetzt lesen wir aber weiter. Ich aber rede von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Oho, jetzt plötzlich geht's um den Glauben. Man muss richtig glauben. Ein Wort, mit dem sehr viel Missbrauch getrieben ist, worden ist, weiß noch mal, in Anfang der 60er Jahre gab so einen Heilungsprediger, den Tommy Hicks, der kam von Amerika durch die Riesenhallen, Ulm, die Donauhalle und Schwarzwaldhalle, Karlsruhe. Und Tommy Hicks hat gesagt, I declare this place here as the River John. That's the Lake Bethesda. And you have to go through. And the Holy Spirit will come. And when you are sick, you will be healed. But you have to believe. You have to believe. You shall. It's the Lake Bethesda who gets through. And wie der Elia seinen Mantel, in dieser Zeit großen Aschenbuch, weil für den Elisa. And he picked up his coat. So müsst ihr den Mantel aufnehmen, den Heiligen Geist. Und dann werden wir von der Krankheit gesund. Dann sind die Kranken gekommen. Dürfen wir mal das mit dir hören. Ich auch. Ich auch noch. So etwas Unsehenswürdiges habe ich mir selten erlebt. You have to believe. Und wer da nicht seinen Fuß richtig strecken konnte, hat nicht richtig geliebt. Also fehlt mir furchtbar viel. Das liegt dann. Der Mantel kommt zurück, danke. Aber jetzt sind sie alle wieder wach. Also wird viel Unfug getrieben mit dem Glauben. Und viele sagen, zitieren noch Martin Luther, Luther hat die Gerechtigkeit gebunden, das sola fide, allein durch den Glauben. Ja, der Glaube ist bei Paulus schon wichtig, aber doch nicht bloß bei Paulus. Ich habe Ihnen jetzt ein paar Stellen hingeschrieben, die deutlich machen, das hat Jesus uns wichtig gemacht. Johannes 3,16, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Gott hat seinen Sohn hingegeben in unsere Welt ans Kreuz gegeben, als Auferstandenen wiedergegeben, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Da hat nicht Jesus gesagt, wer anständig lebt und nie lügt und kein Ehebrecher ist, wäre Gesetz gewesen. War was ganz Neues, die Glauben. Auf was für eine Geschichte hat sich Jesus dort bezogen? Nachzulesen, Johannes 3. Bitte? Ja. Wie Mose die Schlange erhöht hat. Diese eherne Schlange an der Stange aufgerichtet und alle, die hinaufsahen, auch wenn sie schon gebissen waren, wurden gerettet. Also nicht alle, die anständig gelebt haben. Eine ganz merkwürdige Geschichte bei Mose. Es genügte das Zeichen der gerichteten Schlange. Da hat Gott etwas getan. Gott hätte auch sagen können, Mose, da wächst ein komischer Strauch hier hinten mit so rosa Blättern. Wenn ihr die einsammelt, könnt ihr einen Tee machen und wenn ihr den aufkocht und den trinkt, dann werdet ihr wieder gesund von der Schlangenkrankheit. Oder Mose, schau mal rum in der Wüste, da liegen so ein paar Knüppel, Holzknüppel, und wenn die Männer die Knüppel nehmen und dreimal draufspucken und dann auf die Schlangen hauen, dann sind die Schlangen kaputt. Wäre doch alles möglich gewesen. Oder Gott hätte gesagt, ich lasse einen heißen Tag kommen, dann sind die Schlangen verdorrt. Nein, Gott hat gesagt, bloß die, die an mein Zeichen der Rettung hinaufsehen und mir zutrauen, dass ich, der lebendige Gott, ein Zeichen der Rettung aufgerichtet habe. Alle, die hinaufsehen, sagen, Gott, ich traue dir zu, ich danke dir für dein Zeichen. Jetzt verstehen Sie, warum Walter Jens geschrieben hat von diesem Versöhnungsmahl. Der hat diese Geschichte aufgenommen. Ein Versöhnungsmahl hat Gott aufgerichtet, Vers 25, für den Glauben ein Versöhnungsmahl. Also es kommt von Jesus die Bedeutung des Glaubens. Und die erste Christenheit hat sich das von Jesus sagen lassen. Ich habe Ihnen jetzt ein paar Stellen aufgeschrieben, damit es deutlich wird. Ganz einfach, noch einmal eine 3,16-Stelle. Wenn Sie überhaupt nachsehen, die meisten 3,16-Stellen sind wunderbare Bibelworte. Aber nicht ein Geheimnis von 3,16, sondern auch 5,4 sind wunderbare Bibelworte. Nämlich alle Bibelworte sind großartig. Aber hier ist zufällig auch nochmal 3,16. Der Glaube an seinen Namen hat diesen Gelähmten am schönen Tür des Tempels stark gemacht. Der Glaube. Kennt die Geschichte, wie der gelähmte Bettler vor die schöne Tür des Tempels getragen wird? Und dann sagt Bakschisch, weil der Petrus und Johannes vorbeikommt, und er sagt, Silber und Gold haben wir nicht, aber was wir haben, geben wir dir im Namen von Jesus Christus. Und da hat er sich zusammengerappelt, aufgestanden und konnte plötzlich laufen. Der Glaube an den Namen hat ihn stark gemacht. Wir haben nicht Hand aufgelegt, wir haben nicht mit Öl gesalbt. Der Glaube an den Namen hat ihn stark gemacht. Weitere Stelle, Apostelgeschichte 10. Da beginnt die Geschichte vom Hauptmann Cornelius damit, dass der Petrus begreift, alle, die Gott fürchten und Recht tun, sind Gott angenehm. Und am Ende der Geschichte steht, damit alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen. Wird sozusagen überhöht, nicht? Alle, die anständig sind, und das ist ein Anfang, Gottesfurcht. Schön, dass da kann Gott dann anfangen zu wirken. Aber Vergebung der Sünden gibt's, die an diesen Namen glauben. Jesus Christus, du bist was Besonderes. Danke von Gott mir gegeben. Im großen Kapitel Apostelgeschichte 13, Antiochien in Pisidien, die erste große Missionspredigt des Paulus, Predigt in der Synagoge von Antiochien in Pisidien. Wer an ihn glaubt, wird gerecht gemacht. Und so geht das weiter. Wissen Sie, wie hat denn das geheißen bei dem Kerkermeister im Gefängnis von Philippi? Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus selig. Oder geschwind Apostelgeschichte 17, wenn Paulus seine große Rede auf dem Areopag hält, wo er sagt, Gott ist nicht ferne von uns, aber Gott hat die Zeit eurer Blindheit übersehen, Apostelgeschichte 17. Er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch den einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat jedermann den Glauben angeboten, als er ihn von den Toten auferweckt hat. Also, der Paulus sagt, Leute,
das ist meine Sprache. Der Einstein war richtig, aber er ist gestorben und weg. Der Albert Schweitzer war ein großer Missionar, Frauenkünstler, aber ist gestorben. Goethe, was findet Schiller, ihr sprecht unser schwäbischer Landsmann, was sündet unsere Welt, die bloß in vordergründigen Hecht, ein schöner Hinweis, als wertvolle, gestorben.
Bloß einer von den Toten zurückgeholt, bloß einer in der ganzen Weltgeschichte. Nicht der Neandertaler oder sowas, der Lazarus hat ein paar Jahre Gnadenfrist bekommen, dann musste er sterben. Aber Gott hat der Menschheit diesen Jesus hingehalten, als er ihn von Toten auferweckt hat. Der ist wichtig, auf einen kann ich nicht verzichten, auf den einen dürft ihr nicht verzichten. Zum Glauben. Glaube ist nicht was, wenn unsere Räder im Kopf irgendwas Religiöses ausdenken, sondern jetzt will ich die Tat Gottes anerkennen, dass er diesen Jesus mir wichtig gemacht hat. Jawohl, gut. So wie der Mose die Schlange aufgegeben hat, soll es für mich gelten, dem traue ich zu, dass er mein Leben in Ordnung bringt. Also Paulus hat nicht die Geschichte mit dem Glauben erfunden, sondern das ist die Botschaft der Leute des Jesus gewesen von allem Anfang, weil sie Johannes 3,16 ernst genommen haben. Was ist da neu bei Paulus? Ich danke meinem etwas liberalen Religionslehrer, einem sehr noblen Menschen, dass er mich darauf aufmerksam gemacht hat. Er hat nämlich etwas spöttisch gesagt. Luther hat ja hier an dieser Stelle etwas in die Bibel eingetragen, was im griechischen Text, wir hatten 7 Jahre Griechisch in der Schule, nicht drinsteht. Schlagen Sie einmal auf, Römer 3, und dann hat er es uns aufschlagen lassen, und hat gesagt, im Vers 28 hat Luther übersetzt, so halten wir nun dafür, Vers 28, unsere Überzeugung, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Und das steht hier, hat er spöttisch gesagt, wo finden Sie das allein? Das steht nicht drin. Und der Luther hat kongenial übersetzt. Das hat der Apostel Paulus gemeint. Exklusiv durch den Glauben. Und wenn einer ein Schächer ist, der mit Jesus verurteilt, am Kreuz hängt, der in seinem Leben bloß Raub und Totschlag hatte und Gemeinheit und Hass, ein verkorkstes Leben, und sagt Jesus, denke an mich, wenn du dein Reich kommst, dann sagt Jesus, ich bin nicht da für Gedenkminuten, sondern du kommst mit mir ins Paradies. Ohne dass einer einen Pluspunkt hat, da hat einer in seinem Leben 666 ungenügend. Aber sagt Jesus, an dir möchte ich hängen, und dann sagt Jesus, jawohl, mit mir. Das hat Paulus begriffen. Glaube ist wichtig, aber die Not meines verehrten Religionslehrers, der ein tadelloses Leben hatte, der ohne zu klagen, Zweiten Weltkrieg, ohne dass er vor uns da immer wieder Klagen angestimmt hat, 4 Söhne verloren hat. Toller Mann, unser Professor Ströhle. Aber die Gefahr war bei ihm, dass er gesagt hat, natürlich kommt's auf Glauben an, aber auch darauf, dass wir selber etwas Gutes tun. Und das werden Sie heute in der Christenheit bei 98% finden. Dann werden wir gerecht. Ein bisschen müssen wir uns auch anstrengen. Und so arg schlecht habe ich noch nicht gelebt. Es trifft ja keinen Falschen, wenn der Herr Jesus mir gnädig ist. Denn so in den Tag hinein gelebt wie andere habe ich nicht. Merken Sie die Versuchung? Und als der Paulus sagt, somit haben wir beim Montag angefangen, ich danke meinem Gott, der mich stark gemacht hat und mich treu geachtet hat, der ich ein Verfolger, Lästerer, ich war gehässig, ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt, mich hat er ergriffen. Bei mir waren überhaupt keine Pluspunkte da. Das ist die Neuentdeckung des Paulus, dass der Glaube exklusiv ist. Was soll das? Jetzt komme ich schon beinahe ins Predigen hinein, aber ich will eine Geschichte erzählen. Hier in Württemberg gab es ja diesen Erweckungsprediger Ludwig Hofacker, den Gott als Werkzeug benutzt hat, obwohl er selber gesundheitlich immer am Ende war. 2 Jahre vor seinem Sterben, er war gerade 30 Jahre alt, musste man ihm beinahe die ganze Hand amputieren, die Finger, war irgendwie ein Krebsgeschwür und dann ist er an Wassersucht gestorben. Er konnte ein Halbjahr nicht liegen, er musste auf seinem Sofa sitzen und nach Luft ringen. Ein zerbrochener Mensch. Ein Fragment, Torso, abgebrochenes Leben. Aber Gott hat ihn benutzt, als er unser württembergisches Land geweckt hat in den Jahren 1824, 25. Und bis heute wird sein Predigtbücher gelesen. In Kasachstan haben sich durchgeschlagen mit den Predigtbüchern und Predigtbänden von Hofacker. Und er hat einen Freundeskreis gehabt. Zu dem gehörte Dr. Christian Gottlob Barth, einem gewaltigen Erfinder, Pfarrer Möttlingen, der die Grundlage in Möttlingen für die Erweckung gelegt hat, der dann den Calver Verlagsverein aufgebaut hat, das Jugendheim, Stammheim für entgleiste Jugendliche, den großen Missionsschriftsteller, unter anderem war der Freund Osiander. Diese beiden, Barth und Osiander, haben gesagt, lieber Ludwig, lieber Louis, alles schön und gut, was du predigst, aber man kann doch nicht immer bloß predigen, Jesus ist gestorben für Galgenschwengel, Verbrecher, Sünder, wie ich einer bin, Ungläubige, Kleingläubige, Haderer, sondern der Herr Jesus ist der Lebendige, der doch auch Freude daran hat, wenn in meinem Leben durch seine Gegenwart auch manches heil wird, und ich ihm Gehorsam leisten kann, wenn ich ein Vorbild werde für andere, wenn ich in der Gesellschaft, würden wir heute sagen, ein Impuls bin, dass andere aufwachen. Und da hat Hofacker zurückgeschrieben als schwerkranker Mann, ich möchte mit euch keinen Streit anfangen, bin viel zu schwach dafür. Aber das soll feststehen, hoffentlich wird der Heiland in meinem Leben auch manches heil machen. Aber ich möchte es selber nicht zu Gesicht bekommen. Es soll mir selber nicht bewusst werden. Damit ich nicht überheblich werde und sage, na ja, so schlecht bin ich ja nicht mehr, gell? Es ist da einiges ganz anständig geworden. Sondern ich möchte, und er sprach von dem Schächer, mit dem Schächer und mit den Verbrechern und mit den Galgenschwängen selig werden, die nichts aufzuweisen haben. Das ist eigentlich lutherische Theologie, meine paulinische Theologie, das ist Jesus. Er nimmt mich mit, weil ich ihm zutraue, ich weiß noch gar nicht, wie er mein Leben beurteilt. Ob das, was ich denke, sei gesund und sei heil, ob das so arg heil ist, vielleicht stört es andere. Stößt sie eher von Christus ab. Ich weiß bis heute nicht, ob ich meine Kinder zu lax erzogen habe oder zu streng. Ob es richtig war, dass ich 30 Jahre in der Synode fürs Evangelium eingetreten bin, ob ich da mehr Leute abgestoßen habe, dadurch irre gemacht habe, wird in der Ewigkeit deutlich werden. Herr, ich möchte selig werden, weil du gesagt hast, ich bin für selig werden da. Nicht, weil ich irgendwas in meinem Leben zusammen Karren will und zusammenkratzen will, von dem ich denke, es sind doch noch ein paar Pluspunkte, vielleicht reicht es 4 Minus. Das steht hier drin, Römer 3, 21. Jetzt habe ich lang geredet, jetzt sprechen wir nochmal drüber. Ich rede, Vers 22, von der Gerechtigkeit vor Gott. Sie kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied zwischen Juden, Griechen, Vornehmen, Unvornehmen, Weisen, Unweisen, kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollen. Und werden ohne Verdienst, Dorian, geschenkweise, gerecht gemacht, aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt, als Mahnmal, als Erinnerungsmal, als Sühnmal. Im Hebräischen heißt Kaporet, als, so wie es im Tempel den Gnadenstuhl gab, von dem aus Gott sagt, die Sünden sind vergeben am großen Versöhnungstag. Zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden erlässt, vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit seiner Geduld. Ja, Gott erlässt auch die Schulden, die früher da sind, vor Noah noch. Um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist, er lässt die Welt nicht einfach laufen, er nimmt auf die Sünde Bezug, er greift ein. Ist nicht so wie bei manchen Staatsanwälten, wo man sagt, die Wirtschaftsvergehen, die kommen überhaupt nicht dran. Was tut eigentlich die Staatsanwaltschaft? Die sind faul, die tun. Doch Gott tut was. Der hat was getan. Der hat Jesus die Sünde der Welt aufgeladen. Und er macht den gerecht, der da ist aus dem Glauben an Jesus. Sehen Sie, was der Paulus sagt, für sich selber schon. Ihr könnt an mir kritisieren, ihr könnt an mir Ecken und Kanten sehen, die hat sicher. Aber ich habe den Herrn Jesus, ich gehöre ihm, er hat mich gerecht gemacht. Es kommt mal in Ewigkeit raus. Ich bin gespannt darauf, wie ich einmal vor Jesus stehen werde. Er macht gerecht. Wo bleibt nun das Rühmen? Denken Sie an den Pharisäer im Tempel. Ja, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner. Wo bleibt das Rühmen? Ist ausgeschlossen. Durch welche Gesetzmäßigkeit? Durch das Gesetz der Werke? Nein. Sondern durch das Gesetz des Glaubens. Ich brauche mich nicht mehr rühmen. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Oder ist Gott allein der Gott der Juden? Ist er nicht auch der Gott der Heiden? Ja, gewiss auch der Heiden. Das gilt für Juden und Heiden, für alle. Denn es ist der eine Gott, der gerecht macht, die Juden aus dem Glauben, die Heiden durch den Glauben. Haben sich viele gestritten, ob das was unterschiedlich ist. Nein, bei beiden spielt der Glaube eine Rolle. Wie heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne. So bricht das Gesetz auf, das brauchen wir zur Erkenntnis der Sünde. Wir heben nicht das Gesetz auf und sagen, brauchen wir nicht mehr drauf sehen. Doch, die Checkliste, die wir brauchen, damit wir sehen, wie nötig wir Jesus haben. Wenn Sie noch Kraft haben, würde ich Sie bitten, um den Paulus vielleicht noch mal ein bisschen besser zu verstehen, aufzuschlagen, den Epheserbrief. Manchmal muss man beim Paulus in seinen Briefen hinübersehen. Epheserbrief. Epheser 2, Vers 4. Ein großer Lobpreis, den möchte ich jetzt gar nicht mehr sehr kommentieren. Aber da sehen Sie die ganze Argumentation des Paulus, seine Beweisführung. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden. Er hat uns mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Er hat uns mit Jesus auferweckt und mit Christus Jesus eingesetzt im Himmel, damit er in den kommenden Zeiten, es wird rauskommen einmal, die ganze Herrlichkeit, in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Das darf ich mal ganz primitiv sagen. Wenn einmal in der Welt Gottes ich durch die Gnade des Herrn Jesus hineinkommen darf und mir Freunde begegnen, ich sage, Karl, kennst du mich nicht mehr? Ja, wer bist denn du? Du bist der Rolf. Ja, du bist ja ganz anders. Du hast ja gar keine Ecken und Kanten mehr. Das ist bloß noch Herrlichkeit Gottes. Gottes Vollkommenheit. In kommenden Zeiten kommt es erst raus. Suche, was droben ist, dass Christus, euer Leben ist verborgen in Christus mit Gott. Wenn aber Christus offenbar werden wird, Kolosser 3, dann werden wir offenbar werden in Herrlichkeit. Da müssen Sie mir alle sagen, wer Sie sind, da kenne ich Sie gar nicht mehr, gell? Und Sie kennen mich hoffentlich auch nicht mehr. Also, in überschwänglichen Reichtum seiner Gnade. Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden durch den Glauben. Nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Das Allerschlimmste ist, für den Paulus war das Schlimmste, wenn Christen gesagt haben, na ja, ich habe ja auch, das habe ich schon bei meinen Eltern gelernt, anständig zu leben. Und der Kirchgang war bei unserer Sitte und wir haben zwar die Morgenandacht, die gab es in anderen Häusern nicht mehr, aber wir haben es durchgehalten und ich habe auch ein anständiges Leben. Menschenskind, du wirst doch gerettet, weil der Herr Jesus sagt, ich möchte dein Retter sein. Und hoffentlich wird das andere alles dazukommen, aber nicht rühmen, keinen Augenblick. Wir sind sein Werk und wir rühmen nicht uns unserer Werke. Vers 10, wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wenn wir je gute Werke tun, das ist wie wenn einer sagt, kommen Sie, Sie dürfen mit meinem Mercedes fahren, ich mache Ihnen die Tür auf, da dürfen Sie fahren, das ist mein Mercedes, fahren Sie ruhig, solange Sie wollen. Gell? Also so dürfen wir gute Werke tun, dass der Jesus sagt, das ist eigentlich meine guten Werke, die habe ich vorher bereitet, aber du darfst einsteigen. Nicht rühmen. Jetzt habe ich ein paar dumme Beispiele gebracht, aber ich versuche das rüberzubringen, weil der Paulus schwer zu verstehen ist und trotzdem eine so gloriose Botschaft hat, dass er bloß heute Abend letzten Gedanken haben soll, Herr, mach's auch bei mir wahr, ich traue dir's zu. Dein Zeichen, der gekreuzigte Jesus, du hast meine Schuld auf dich genommen und jetzt darf ich mit dir leben. Herr, lass das wahr werden bei uns. Danke, dass dein Wort so groß ist, verlässlich und dass wir deine Herrlichkeit erkennen können. Amen.